Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Michael Stadler. Heute spreche ich mit Gerd Hübscher über erfinderische Tätigkeit. Hallo Gerd.
Hallo Michael. Wir haben schon über das Konzept der Neuheit gesprochen. Neuheit allein reicht aber nicht, sondern es ist auch maßgeblich, dass eine Erfindung, um patentrechtlich schutzfähig zu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder kurz erfinderisch ist. Damit wollen wir uns heute näher beschäftigen.
Wo finden sich denn eigentlich die Vorschriften zur erfinderischen Tätigkeit im EPÜ geregelt?
Die kurze Antwort könnte lauten, fast nirgends. Während die Neuheit im Artikel 54 geregelt ist, ist die erfinderische Tätigkeit nur sehr kurz im Artikel 56 geregelt. Im Artikel 56 steht nicht mehr und nicht weniger, als dass eine Erfindung dann auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Das ist aber für die Praxis noch nicht wirklich hinreichend, um zu beurteilen, ob ein Patentanspruch erfinderisch ist. Und bei diesem Hintergrund muss man auf die Rechtsprechung zurückgreifen.
Gehen wir wieder von unserem Kaffeebecher aus. Angenommen, es gibt jetzt eine Recherche zu unserer Erfindung. Und wir kommen drauf, die Erfindung ist neu, weil sie sich vom Stand der Technik in einem bestimmten Merkmal unterscheidet. Beispielsweise haben wir den Kaffeebecher und was an dem neu ist, ist eben die Manschette aus dem wärmeisolierenden Material. Wie prüfe ich jetzt, ob diese Erfindung nicht nur neu ist, sondern auch erfinderisch?
Die Problematik bei der Prüfung, ob eine Erfindung für den Fachmann naheliegt oder nicht, ist die, dass eine Erfindung, wenn sie einmal bekannt ist, zumindest die guten Erfindungen, naheliegend wirken. Man stellt sich die Frage, warum haben wir das eigentlich nicht schon immer so gemacht? Um diese rückschauende Betrachtung auszuschließen, hat sich in der Rechtsprechung der sogenannte Aufgabelösungsansatz herausgebildet. Dieser Aufgabelösungsansatz besteht aus verschiedenen Schritten, die wir gemeinsam durchgehen wollen. Zunächst einmal ist es entscheidend, dass ich den nächstliegenden Stand der Technik bestimme. Das wäre also das Dokument, das im Rahmen der Recherche aufgefunden wurde. Und ich schaue mir an, welche Unterscheidungsmerkmale bestehen gegenüber diesem nächsten Stand der Technik. Dann kann ich diesen einzelnen Unterscheidungsmerkmalen einen technischen Effekt beimessen und kann mir überlegen, welche objektive technische Aufgabe lässt sich denn aus diesem technischen Effekt ableiten. Das ist also nicht unbedingt die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat, sondern die Aufgabe, die sich aus dem Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik objektiv ergibt. Und dann stellt sich die Frage, liegt die Lösung dieser Aufgabe im Lichte des übrigen umliegenden Standes der Technik für den Fachmann nahe oder nicht?
Zusammenfassend kann man also sagen, um erfinderische Tätigkeit beurteilen zu können, spiele ich den Entwicklungsprozess einer Erfindung ein wenig nach. Ich muss mir zunächst einen nächstkommenden Stand der Technik suchen, der praktisch als Ausgangspunkt für unseren Fachmann dient, und die Unterschiede zwischen diesem nächstkommenden Stand der Technik und der Erfindung, also unserem Patentanspruch, identifizieren. Dann schaue ich mir an, welche Effekte sich aus dem Unterschied ergeben und darauf basierend stelle ich dann dem Fachmann eben die Aufgabe. Die Frage stellt sich, kann der Fachmann diese Aufgabe lösen und kommt er im Bestreben, diese Aufgabe zu lösen, zur Erfindung oder nicht? Wenn er das schafft, dann liegt keine erfinderische Tätigkeit vor, die Erfindung ist also naheliegend. Jetzt findet ein Prüfer im Recherchenbericht typischerweise mehrere Dokumente, die Stand der Technik bilden. Und oft habe ich ja die Situation, dass unterschiedliche Merkmale aus unterschiedlichen Dokumenten aus dem Stand der Technik bekannt sind. Zum Beispiel, wir haben etwa unseren Becher mit einer Manschette aus einem besonderen Material als Erfindung. Bekannt sind Becher ohne Manschetten einerseits und andererseits auch das Material selbst, aus dem die Manschette gemacht ist. Was ist denn jetzt unser nächstkommender Stand der Technik, von dem wir einmal ausgehen?
Der nächstliegende Stand der Technik ist üblicherweise der, der die beste Ausgangssituation bzw. das beste Sprungbrett für den Fachmann bietet, um zur Erfindung zu gelangen. Das beste Sprungbrett sind typischerweise solche Veröffentlichungen, also Dokumente, die schon möglichst viele Merkmale zeigen, die aber auch am gleichen technischen Gebiet liegen wie die Erfindung. In unserem Beispiel ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn es um Becher geht mit einer Manschette, dass ich dann nicht von der Manschette ausgehe, sondern vom Becher, weil ja der Becher das grundlegende Element ist, also der Bezugspunkt, um das es geht. Das Material umgekehrt ist beliebig, wahrscheinlich für viele Einsatzzwecke verwendbar und hat keinen unmittelbaren Bezug zum Becher. Vor allem vor dem Hintergrund wäre also hier der nächstliegende Stand der Technik der Becher ohne Manschette. Wenn tatsächlich mehrere nächstliegende Stand der Technik Dokumente in Frage kommen, dann muss grundsätzlich der Anmelder den ungünstigsten Ausgangspunkt für sich gelten lassen. Es kann also in der Praxis durchaus vorkommen, dass man auch unterschiedliche nächstliegende Stand der Technik Dokumente berücksichtigt und dann eben wahlweise die Argumentation gegenüber all diesen nächstliegenden Stand der Technik Dokumenten durchspielt. Sofern aber nur ausgehend von einem Dokument das Naheliegen für den Fachmann bejaht werden muss, dann heißt das auch insgesamt, dass die erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist.
Der nächstkommende oder nächstliegende Stand der Technik ist also immer ein gutes Sprungbrett, von dem der Fachmann ausgehen würde, um zur Erfindung zu gelangen. Das ist typischerweise eine Vorveröffentlichung, die auf dem gleichen Gebiet stattgefunden hat wie die Erfindung selbst. Wenn wir bei unserem Becher also jetzt die Situation haben, entweder auch einen Becher als nächstkommenden Stand der Technik zu wählen oder das Material, aus dem die Manschette besteht, dann wird es wahrscheinlich der Becher werden. Eines der beiden Wörter im Aufgabelösungsansatz heißt ja Aufgabe. Was hat es mit dieser auf sich und wie bestimme ich denn jetzt diese Aufgabe?
Die Aufgabe wirkt unscheinbar, ist aber tatsächlich einer der wesentlichen Dreh- und Angelpunkte des Aufgabelösungsansatzes. Und zwar ganz einfach vor dem Hintergrund, dass die Aufgabe den größten Spielraum bietet für die Argumentation. Es muss nämlich gar nicht zwingend die Aufgabe sein, die sich der Anmelder selbst gestellt hat oder die in der Anmeldung geschrieben steht. Die Aufgabe kann auch neu formuliert werden im Vergleich zum nächstliegenden Stand der Technik oder eben in der Betrachtung der Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik. Und der Ausgangspunkt für die Formulierung der Aufgabe ist immer der Effekt, also der technische Effekt dieses Unterscheidungsmerkmals. Im einfachsten Fall ist die Aufgabe dann einfach, diesen Effekt zu bewirken. Idealerweise liegt die Aufgabe aber weiter weg, beziehungsweise ist noch eine Spur abstrakter formuliert. Wenn wir auf unser Beispiel zurückkommen und den Becher haben, ohne Manschette, und wir gehen davon aus nächstliegendem Stand der Technik aus, dann ist das Unterscheidungsmerkmal die Manschette, die den Becher umgibt und die hat den technischen Effekt einer bestimmten Wärmeisolation. Das könnte ich als objektive technische Aufgabe formulieren, einfach eine bestimmte Wärmeisolation vorzusehen. Ich kann aber auch noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, ich möchte verhindern, dass sich ein Benutzer des Bechers verbrennt, wenn er daraus ein heißes Getränk trinkt.
Das bedeutet, die objektive Aufgabe, die man dem Aufgabelösungsansatz zugrunde legt, ist grundsätzlich beim nächstkommenden Stand der Technik den Effekt zu bewirken, der sich eben aus dem Unterschiedsmerkmal ergibt. Es besteht aber die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zurückzugehen und die Aufgabe noch etwas abstrakter zu formulieren. Zum Beispiel anstelle der Wärmeisolierung die praktische Aufgabe der Verbrennungssicherheit zu wählen. Was jetzt die Eigenschaften und Effekte unseres Materials betrifft, diese behauptet der Anmelder ja nur. Gerade bei chemischen Erfindungen kann man ja nicht einfach vom Papier der Anmeldung aus entscheiden, ob dieser Effekt, in unserem Fall die Wärmeisolierung, auch tatsächlich besteht. Wie gehe ich denn grundsätzlich vor, wenn ich prüfen möchte, ob so ein technischer Effekt tatsächlich besteht?
Tatsächlich ist die Zuordnung technischer Effekte zu den einzelnen Unterscheidungsmerkmalen nicht immer einfach. Nicht allein im Bereich der Chemie, wo der Effekt nicht immer klar ist, sondern schon allein deswegen, weil in der Beschreibung nicht immer zu jedem Merkmal ein Effekt angegeben sein muss. Das heißt, zum Teil muss ich da ohnehin schon auf das Wissen des Fachmanns zurückgreifen. In der Chemie reicht aber auch das nicht. Oftmals ist hier nicht einmal klar, ob eine bestimmte Zusammensetzung überhaupt einen technischen Effekt bringt oder nicht. Und vor diesem Hintergrund ist es bei Anmeldungen auf dem Gebiet regelmäßig erforderlich, dass ich nicht nur eine Behauptung in die Beschreibung aufstelle, sondern auch entsprechende Nachweise bringe, dass eben der behauptete Effekt tatsächlich eintritt. Dieses Problem kann aber nicht erst in der Anmeldung und im Anmeldeverfahren auftreten, sondern zum Beispiel auch später im Einspruchsverfahren. Und dann ist es auch möglich, die tatsächliche Wirkung oder den tatsächlichen Eintritt eines technischen Effekts beispielsweise durch Vergleichsversuche nachzuweisen.
Das heißt also, ob ein technischer Effekt jetzt wirklich besteht oder nicht, ist eine rein faktische Fragestellung, die man zur Not mit Vergleichsversuchen beweisen muss. Wenn sich also der Effekt nicht einfach dadurch ergibt, dass es für jeden offensichtlich ist, dass ein solcher besteht, kann man im Verfahren gezwungen sein, hier Vergleichsversuche vorzubringen, um den Effekt entsprechend nachzuweisen. Kommen wir nun zum Naheliegen. Kannst du uns da anhand unseres Kaffeebechers ein Beispiel geben, wann der jetzt aufgrund eines Standes der Technik naheliegt und wie man das nachweisen kann?
Gehen wir für das Beispiel davon aus, dass der nächstliegende Stand der Technik der Becher ohne Manschette ist. Im einfachsten Fall haben wir vielleicht einen umliegenden Stand der Technik, der zeigt, dass man für Gläser eine Manschette zur Wärmeisolation vorsehen kann. Dann würde der Fachmann ohne weiteres die technische Lehre, nämlich eine Manschette auf ein anderes heißes Gefäß zu übertragen, auf den Becher anwenden. Das ist aber nicht immer der Fall. Es könnte ein Stand der Technik existieren, der eben zum Beispiel nur das Material der Manschette offenbart, aber nicht die Fertigung einer Manschette aus diesem Material. Dann ergibt sich daraus nicht zwangsläufig, dass der Fachmann das auch für den bestimmten Zweck einsetzen würde. Es fehlt dem Fachmann einfach die Veranlassung, dieses Material als Material für eine Manschette für den Kaffeebecher einzusetzen. Und das eröffnet einen gewissen Argumentationsspielraum.
Unser Fachmann, der also die erfinderische Tätigkeit beurteilt, kann grundsätzlich schon einzelne Dinge, einzelne Merkmale aus unterschiedlichen Ständen der Technik miteinander kombinieren. Es braucht aber immer einen bestimmten Anlass, diese Kombination vorzunehmen. Das geht nicht so ohne weiteres. Ich bin jetzt im Anmeldeverfahren und hätte gern ein Patent und das Patentamt hat schon anerkannt, dass meine Erfindung neu ist. Was sind jetzt so die gängigen Argumente dafür, dass meine Erfindung nicht naheliegt, also auch erfinderisch ist?
In der Regel spielt sich die Argumentation im letzten Schritt des Aufgabelösungsansatzes ab, und zwar im sogenannten Kurt-Wood-Approach. Das heißt, es geht nicht nur darum, ob der Fachmann bestimmte Dokumente oder einzelne Teile des Standes der Technik miteinander kombinieren könnte, um zur Erfindung zu gelangen, sondern er muss auch tatsächlich dazu veranlasst sein. Es geht also darum, ob er das tatsächlich in der Praxis tun würde oder getan hätte. Und das ist ein typischer Streitpunkt, weil in der Praxis in einem Anmeldeverfahren die Prüfer beim Patentamt natürlich, sobald sie einen Stand der Technik gefunden haben, der die Summe aller Merkmale zumindest kumulativ wiedergibt, zumindest die Behauptung aufstellen, dass der Fachmann das auch kombinieren würde. Und als Anmelder bzw. als Vertreter des Anmelders geht es darum zu argumentieren, warum der Fachmann genau diese Kombination nicht vornehmen würde. Der beste Ansatz ist, dass es irgendeinen technischen Widerspruch gibt. Das bedeutet also, der Fachmann könnte ein bestimmtes Material nicht als Manschette verwenden, weil in dem Stand der Technik, in dem das Material geoffenbart wird, daraus keine geschlossenen Ringe gefertigt werden dürfen oder dergleichen. Da kann es zum Beispiel auch Vorbehalte geben in der Technik oder sonst irgendwelche Dinge, die einfach den Fachmann davon abhalten, das überhaupt zu probieren. In der Praxis des Europäischen Patentamts geht es aber nicht nur um technische Widersprüche, sondern es reicht eben auch nicht aus, dass kein Hindernis besteht, sondern es braucht der Fachmann vielmehr eine konkrete Veranlassung, um Stand der Technik-Dokumente miteinander zu kombinieren. Und wenn sich jetzt im weiteren Stand der Technik, der eben zu kombinieren wäre, mit dem nächstliegenden Stand der Technik kein Hinweis gibt, der den Fachmann dazu veranlasst, ihn heranzuziehen, wenn es darum geht, die objektive technische Aufgabe zu lösen, dann reicht es eben nicht aus und die erfinderische Tätigkeit ist zu bejahen.
Die wesentlichen Argumente für die erfinderische Tätigkeit sind also, dass im Stand der Technik keine Veranlassung besteht, irgendwelche vorbekannten Gegenstände miteinander zu kombinieren. Gut ist es auch, wenn man vielleicht argumentieren kann, dass ein technischer Widerspruch besteht, diese bekannten Gegenstände aus dem Stand der Technik miteinander zu kombinieren, einfach um den Prüfer vor Augen zu führen, dass eine solche Kombination einfach nicht möglich ist. Fassen wir das jetzt nochmal alles zusammen. Die erfinderische Tätigkeit ist eine notwendige Patentierungsvoraussetzung. Geregelt ist sie in Artikel 56 sowie durch den Aufgabelösungsansatz, der eigentlich nur durch die Rechtsprechung entwickelt wurde. Dieser Aufgabelösungsansatz wurde entwickelt, um eine rückschauende Betrachtungsweise auf die Erfindung zu verhindern. Beim Aufgabelösungsansatz bestimmt man zunächst den nächstkommenden Stand der Technik und schaut sich dann das Unterscheidungsmerkmal zwischen Erfindung und dem nächstkommenden Stand der Technik an. Dieser nächstkommende Stand der Technik muss ein gutes Sprungbrett sein. Im Wesentlichen kommt es darauf an, dass die grundsätzliche Aufgabenstellung dieses Standes der Technik und der Erfindung gleich ist, dass die also ungefähr den gleichen Gegenstand behandeln. Ausgangspunkt für die Aufgabe ist dann der technische Effekt des Unterscheidungsmerkmals. Die Aufgabe ist es grundsätzlich, den Effekt zu bewirken. Man kann die Aufgabe aber auch noch etwas abstrakter formulieren. Ein technischer Effekt muss, wenn er vom Anmelder geltend gemacht wird, von diesem zur Not auch nachgewiesen werden. Um jetzt das Naheliegen im Endeffekt festzustellen, wird das sogenannte Kurt-Wood-Approach verwendet. Hier wird die Frage gestellt, ob ein Fachmann überhaupt eine solche Kombination vornehmen würde, um zum Ziel zu gelangen. Würde diese Kombination zum Ziel führen und würde der Fachmann diese Kombination auch wirklich vornehmen, dann liegt keine erfinderische Tätigkeit vor. Die Überwindung technischer Widersprüche zeigt aber in der Regel an, dass eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Auch dann, wenn es angesichts der objektiven Aufgabe keine Veranlassung zur Kombination gibt, liegt eine erfinderische Tätigkeit üblicherweise vor. Erfinderische Tätigkeit ist aber zu verneinen, wenn der Fachmann vom nächstkommenden Stand der Technik ausgehend unter Anwendung des Could-Would-Approaches eben zur beanspruchten Lösung des Patentanspruchs gelangt. Das war eine Folge zum Thema erfinderische Tätigkeit. Vielen Dank, Gerd, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.